Die dritte Achtsamkeitsübung, wahre Liebe. Im Bewusstsein des Leidens, das durch sexuelles Fehlverhalten entsteht, bin ich entschlossen, Verantwortungsgefühl zu entwickeln und Wege zu erlernen, die Sicherheit und Integrität von Individuen, Paaren, Familien und der Gesellschaft zu schützen. Im Wissen, dass sexuelles Verlangen nicht Liebe ist und dass sexuelles Handeln, das durch Begierde motiviert ist, immer sowohl mir als auch anderen schadet, bin ich entschlossen, keine sexuelle Beziehung einzugehen ohne wahre Liebe. Und die Bereitschaft zu einer tiefen, langfristigen und verantwortlichen Bindung, von der meine Familie und meine Freunde wissen. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen und um zu verhindern, dass Paare oder Familien durch sexuelles Fehlverhalten auseinanderbrechen. In dem Bewusstsein, dass Körper und Geist eins sind, bin ich entschlossen, geeignete Wege zu erlernen, um gut mit meiner sexuellen Energie umzugehen und die vier grundlegenden Elemente wahrer Liebe, liebevolle Güte, Mitgefühl, Freude und Unvoreingenommenheit zu entwickeln, sodass mein eigenes Glück und das Glück von anderen wachsen kann. Indem wir wahre Liebe üben, setzen wir uns auf sehr schöne Weise in die Zukunft fort. Im Zen gibt es ja diese fünf Silas oder Verhaltensempfehlungen für Laien. Thich Nhat Hanh hat diese ausformuliert und Achtsamkeitsübungen genannt. Und der Titel dieser Achtsamkeitsübung heißt Wahre Liebe. Und wenn wir das hören, wahre Liebe, da kommt als erstes ja, was ist denn eigentlich unwahre Liebe? Wenn es wahre Liebe gibt, muss es ja auch unwahre Liebe geben. Und wie ihr alle vermutlich schon selbst erlebt habt, kann uns die Liebe sehr verwirren. Damit sie das nicht auch jetzt noch bei unserem Vortrag, bei meinem Vortrag tut, vorweg drei einfache Definitionen aus der Sozialpsychologie. Danach gibt es drei verschiedene Typen von Liebe. Die erste ist die leidenschaftliche Liebe, oft auch erotische Liebe oder Verliebtsein genannt. Dann gibt es die kameradschaftliche Liebe und es gibt die mitfühlende Liebe, auch altruistische Liebe genannt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo ist denn da die wahre Liebe zu verorten? Wahre Liebe wird von der Sozialpsychologie oft gar nicht definiert oder ich habe es nicht gefunden. Scheint kein bevorzugtes Thema der Sozialpsychologie, der psychologischen Forschung zu sein. Worüber wir uns relativ sicher sein können, ist, dass diese wahre Liebe sich wahrscheinlich nicht in der leidenschaftlichen Liebe verbirgt und besonders nicht in den sexuellen Anteilen der leidenschaftlichen Liebe. Aber wir sollten die leidenschaftliche Liebe und den Sex auch nicht außen vor lassen. Schließlich ist das doch schon ein bedeutender Anteil unseres Lebens. Und es wird auch oft mit Liebe vermischt. Das kann ich nun jetzt ganz kurz nur behandeln. Ich habe darüber in dem anderen meiner Vortragsreihe etwas mehr sagen können. Hier möchte ich nur einen ganz kurzen Exkurs und einen ganz kurzen Teilaspekt erwähnen. Wenn wir die fünf Achtsamkeitsübungen rezitieren, wie ich ja eben die dritte Achtsamkeitsübung rezitiert habe, aber wenn wir das gemeinsam tun, dann vermeide ich immer, selber das zu machen, weil ich diese Achtsamkeitsübung nicht so gerne vorlese. Und warum nicht weil ich irgendein Sexbesessener bin, sondern weil ich mich an einer bestimmten Formulierung störe. Und zwar im Wissen, dass sexuelles Handeln, das durch Begierde motiviert ist, immer sowohl mir als auch anderen schadet, bin ich entschlossen, keine sexuelle Beziehung einzugehen ohne wahre Liebe und die Bereitschaft zu einer tiefen, langfristigen und verantwortlichen Bindung, von der meine Familie und meine Freunde wissen. Ich muss dann immer an ein Erlebnis aus meiner frühen Studentenzeit denken. Ich habe da in einer Wohngemeinschaft gewohnt und wir waren zu sechst in der Wohngemeinschaft und eine Studienkollegin, die kriegte Besuch von 3 oder 4 Freundinnen und bat mich dann, ob nicht eine von ihren Freundinnen in meinem Zimmer schlafen könnten. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Und da ich ein besonders netter Mensch bin, wenigstens manchmal, habe ich dann gesagt, okay, sie schläft in meinem Bett und ich auf einer Isomatte. Und gesagt, getan. Und als wir uns dann schlafen legten, sagte Andrea, so hieß diese Freundin von meiner Studienkollegin, die sagte dann, na, da unten ist es doch ganz schön hart, willst du nicht nach oben kommen? Was dann passiert ist, könnt ihr euch vorstellen. Für mich als Spätzünder war das meine erste sexuelle Erfahrung überhaupt. Für die Andrea, die war schon 30, war das ganz offensichtlich nicht das erste Mal. Und sie erzählte mir dann später, dass sie seit einigen Jahren glücklich verheiratet sei und dass sie mal so einen Studenten auf Besuch... Naja. Also sie hat dann wenigstens unsere WG häufiger besucht und diese Situation hat sich aber nie wiederholt. Das war ein einmaliges Erlebnis. Ich weiß nicht, das nennt man, glaube ich, One-Night-Stand oder irgend sowas. Ne? So, und wenn ich an Gespräche mit meinen Kindern denke, dann kennen die sowas auch. Und da frage ich mich, wo und wem ist da ein Schaden entstanden? Inwieweit wurde da die Sicherheit und Integrität von Individuen, Paaren, Familien und der Gesellschaft gefährdet? Ist das nicht immer noch so eine mönchisch geprägte Vorstellung von sexuellen Kontakten? Ich glaube, ihr alle wisst, dass ich Thich Nhat Hanh sehr schätze. Aber ich glaube, hier fehlt ihm einfach doch Erfahrung. Weil er ist mit 16 in Vietnam ins Kloster gegangen. Ja. Der übrige Text, der ist wunderbar, aber diese Passage geht völlig am Leben von Laien vorbei. Denn es handelt sich ja hier um eine Empfehlung für Laien und nicht für Mönche und Nonnen. Für Mönche und Nonnen ist da Thich Nhat Hanh sowieso eisenhart, da ist das alles nicht möglich. Aber auch für Laien sieht er es offensichtlich grundsätzlich als problematisch an. Und das kann nur unter engen Voraussetzungen toleriert werden. Das ist aber nicht nur im vietnamesischen Zen von Thich Nhat Hanh so, sondern man kann sagen, je traditioneller heutige buddhistische Lehrer ausgerichtet sind und je mehr sie noch in dieser zölibatären, mönchischen, klösterlichen Kultur verwurzelt sind, desto mehr Gefahren sehen sie beim Sex und auch bei jeglicher Liebesbeziehung. Wegen der daraus entstehenden Anhaftungen, das ist dieses Haben statt Sein. Je mehr die jeweilige buddhistische Tradition im Westen angekommen ist, desto mehr werden auch solche Themen ohne Tabu angesprochen. Mehr möchte ich jetzt zum Sex gar nicht speziell sagen, aber ich möchte mehr sagen zu diesem, dass desto mehr Gefahren bei jeglicher Liebesbeziehung gesehen werden von sehr traditionellen buddhistischen Lehrern wegen der daraus entstehenden Anhaftungen. Und wie ihr alle wisst und euch vorstellen könnt, entstehen die heftigsten Anhaftungen an ein Liebesobjekt, bei der leidenschaftlichen Liebe, die ja nicht nur aus sexueller Begierde besteht, sondern auch noch andere Aspekte hat. Allerdings ist leidenschaftliche Liebe etwas kurzlebig. Das wissen wir alle. Das liegt daran, dass leidenschaftliche Liebe, das ist so eine Art Augenkrankheit. Das meine ich jetzt ein bisschen witzig, aber es ist schon eine Augenkrankheit. Wir sehen unser Liebesobjekt nicht als die Person, die sie wirklich ist, sondern so, wie wir sie gerne hätten. Und für alle anderen ist diese Person so wie immer, aber für uns ist sie eine gewisse Zeit lang fantastisch, einzigartig und vollkommen. Mit einiger Zeit dann genesen wir von dieser Augenkrankheit und wir entdecken einen Menschen, der genauso unvollkommen wie wir selber sind. Das ist der eine Aspekt bei der leidenschaftlichen Liebe. Ein anderes Problem ist, wird die Verliebtheit nicht erwidert oder ist die geliebte Person nicht anwesend, dann kommt es zu einer schweren Verlaufsform dieser Erkrankung. Nämlich genau dem Leiden, was Buddha auch beschrieben hat, in den 4 edlen Wahrheiten. Von Liebem getrennt zu sein, ist Leiden. Nicht das zu bekommen, was man gerne hätte, ist Leiden. Das ist Originalton Buddha. Ja, ein Problem, besonders ausgeprägt bei der leidenschaftlichen Liebe. Die andere Seite ist, wenn die leidenschaftliche Liebe erwidert wird, dann schweben wir gemeinsam im 7. Himmel und es entsteht das Gefühl des Verschmelzens. Das ist zwar natürlich noch keine realistische, dauerhafte Liebesbeziehung, aber immerhin ein schöner Zustand. Für die realistische Liebesbeziehung, da brauchen wir noch eine gute Portion kameradschaftlicher Liebe. Das war ja die zweite Form aus sozialpsychologischer Sicht. Dazu ein Text von Ellen Berscheid. Das ist eine Professorin für Sozialpsychologie und anerkannte Expertin für Liebe in Beziehungen. Die hat also viele Bücher darüber geschrieben. Und sie schreibt sehr nüchtern, das ist das Schöne dabei, oder das Faszinierende für mich, kameradschaftliche Liebe wird manchmal auch Freundesliebe genannt oder einfach den Partner sehr gern haben. Diese Art von Liebe beruht auf gemeinsamen Interessen, Zielen, Familienverhältnissen und anderen Ähnlichkeiten. Menschen, bei denen diese Ähnlichkeiten zu einer starken Sympathie führen und die darüber hinaus noch sexuelles Begehren empfinden, verspüren dann Liebe füreinander. Sehr nüchtern. Sie schreibt weiter, solange die Partner Gemeinsamkeiten teilen, was oft der Fall ist, bleibt die kameradschaftliche Liebe relativ stabil. Das erklärt die vielen langjährigen Beziehung, goldene Hochzeit und so weiter. Aber wir haben noch einen Teil, eine dritte, das war die mitfühlende Liebe. Zur mitfühlenden Liebe schreibt Ellen Berscheid, mitfühlende Liebe bezeichnet die Sorge um das Wohlergehen des Gegenübers, dass es ihm wohl geht. Und die Bereitschaft, auf Nöte der anderen Person mit Unterstützung und Hilfe zu reagieren, selbst wenn das für den Einzelnen aufwendig ist und selbst wenn man dem Gegenüber keine positiven Gefühle entgegenbringt. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Selbst wenn man dem Gegenüber keine positiven Gefühle entgegenbringt, kann das trotzdem laut Sozialpsychologie mitfühlende Liebe sein. Mir hat das die Augen geöffnet, weil ich kenne langjährige Beziehungen, die ich nicht verstanden habe, bis ich diese Definition gelesen habe, bei denen offensichtlich keine Anzeichen von Liebe wahrzunehmen war, überhaupt nicht, sondern eher eine Art Abneigung, und die trotzdem sehr aufmerksam für den anderen gesorgt haben. Das ist diese, ich glaube, diese unausgesprochene, vielleicht gar nicht wahrgenommene Erwartung, dass sich diese mitfühlende Liebe irgendwann auszahlt. Also, wie du mir, so ich dir, aber im positiven Sinne. Das sind Beziehungen, scheinbare Liebesbeziehungen, die sehr mitfühlend füreinander sind, aber sonst nichts füreinander empfinden. Ellen Berscheid schreibt dazu: Tendenziell gehen Menschen enge Beziehungen und Liebesbeziehungen ein, weil sie glauben, dass diese ihr Wohlbefinden steigern. Wenn dann allerdings die Fürsorge für den anderen zu aufwendig ist und zu einseitig eingefordert wird, dann sind diese Bedingungen nicht mehr gegeben. Ganz schön nüchtern. Und deutlich wird, dass es ja auch bei dieser Art von mitfühlender Liebe, dass es sich um eine bedingte Form der Liebe handelt. Das kann doch nicht die wahre Liebe sein. Wo ist denn dann nun diese wahre Liebe? Was ist das dann? Im Buddhismus wird die wahre Liebe üblicherweise in vier Aspekte aufgeteilt, die Thich Nhat Hanh ja auch erwähnt zum Schluss. Und zwar Metta. Das wird in der dritten Achtsamkeitsübung übersetzt mit liebevoller Güte. Dann Mudita, hier mit Freude übersetzt. Dann gibt es Karuna, als Mitgefühl übersetzt. Und Upekkha, hier Unvoreingenommenheit genannt. Bevor ich da jetzt weiter eintauche, noch kurz eine Klarstellung. Wir leben hier, nicht alle, die mir jetzt gerade zuhören, leben in engen Paarbeziehungen und so weiter. Trotzdem werde ich häufiger dieses Thema, habe ich ja auch schon, anhand von engen Paarbeziehungen aufdröseln. Das liegt daran, dass ich an engen Paarbeziehungen diese wahre Liebe oder nicht wahre Liebe besonders deutlich zeigen lässt. Aber alles, was ich sage, gilt für alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Jeder von uns hat genügend Beziehungen zu anderen und damit ein reiches Übungsfeld für wahre Liebe. Also, es gilt für alle und für jede Lebenssituation. Als erstes nennt Thich Nhat Hanh ja liebevolle Güte. Liebevolle Güte als ersten Aspekt der wahren Liebe. Und dazu muss gesagt werden, dass der Ausgangspunkt für liebende Güte ist unsere Selbstliebe. Dabei habe ich an anderer Stelle schon viel gesagt und möchte mich nicht so oft wiederholen. Ihr könnt auf der Website des Zen-Kreises da entsprechende Vorträge hören und sehen, und es gibt auch eine eigene geführte Meditation zu dem Thema. Trotzdem in Kurzform. Oft hat unsere Erziehung unserer Selbstliebe geschadet. Und wir müssen sie uns wieder antrainieren. Das ist ganz wichtig, weil Selbstliebe die Grundlage für wahre Liebe ist. Denn denkt mal an die vier Aspekte der wahren Liebe. Wie sollen wir liebevolle Güte, Mitgefühl, Freude und Unvoreingenommenheit anderen gegenüber praktizieren, wenn wir es nicht mal uns selbst gegenüber praktizieren können? Das funktioniert nicht. Die grundsätzliche Haltung der liebevollen Güte, die lässt sich am besten beschreiben, wenn wir jetzt eine kurze kurze Meditationsübung einschieben. Das erklärt alles. Ihr kennt es schon, aber nochmal spüren. Also, falls ihr noch nicht in Meditationshaltung sitzt, ist nur kurz. Mögen alle fühlenden Wesen glücklich und zufrieden sein. Mögen alle fühlenden Wesen sicher und geborgen sein. Mögen alle fühlenden Wesen gesund sein und frei von Schmerzen. Mögen alle fühlenden Wesen ihr Leben mit Leichtigkeit meistern. Das alles können wir leicht sagen, auch ich sage das leicht und manchmal auch oberflächlich dahin, weil wir damit nicht wirklich was verbinden. Da hilft es dann, wenn wir uns mit dem zweiten Aspekt wahrer Liebe, nämlich Mudita, beschäftigen. Mudita kann uns die Augen öffnen, wie weit es denn mit unserer liebevollen Güte wirklich steht. Und deswegen möchte ich mich auch etwas intensiver mit Mudita beschäftigen. Thich Nhat Hanh übersetzt Mudita mit Freude. Normalerweise wird Mudita aber mit Mitfreude übersetzt. Und so will ich das zunächst auch halten. Die Überschneidung von Mudita zu Metta ist groß. Doch ist liebevolle Güte eher eine grundsätzliche Haltung gegenüber allem, was uns begegnet. Und seien wir es selber. Deswegen gehört die Selbstliebe zur liebevollen Güte. Mitfreude dagegen bezieht sich immer auf etwas außerhalb von uns. Mitfreude eben. Ich möchte jetzt mal Mitfreude unter Schweregrade mal betrachten. So, fangen wir mal mit Schwierigkeitsgrad 1 an. Schwierigkeitsgrad 1 bei Mudita ist zum Beispiel, ihr sitzt auf einer Bank im Park und da kommt eine Familie mit einem Buggy vorbei, ein Kind wird aus dem Buggy rausgehoben, macht die ersten Schritte ganz unbeholfen, fällt hin, steht wieder auf, macht wieder ein paar Schritte und ihr seht, mit jedem Mal geht es immer besser. Das Kind fängt an zu lachen und freut sich über seine Schritte, die es immer besser laufen kann. Und wenn ihr euch da nicht mitfreut mit dem Kind, dann seid ihr in dem Moment mit sehr vielen anderen Sachen beschäftigt, aber auf keinen Fall mit Mitfreude. Das ist eine relativ einfache Form von Mitfreude, die ihr, glaube ich, alle kennt. Es gibt natürlich noch andere Schwierigkeitsgrade, zum Beispiel Schwierigkeitsgrad 2. Eure Referatsleiterin, oder denkt euch irgendwas anderes, aber dieses Beispiel nehme ich mal so, aus meinem beruflichen Leben. Eure Referatsleiterin platzt in euer Büro. Frau Winter, ich bin so begeistert, wirklich, diese Pressemitteilung war genau das, was ich brauchte. Danke. Und schwupp ist sie wieder draußen. Ich glaube, ihr ahnt es schon. Ihr wohnt zwar in einem Zwei-Zimmer-Büro, aber ihr heißt nicht Winter, sondern Sommer. Und eigentlich war das eine gemeinsame Arbeit von Sommer und Winter. Und Sommer kommt ja nicht eher sogar vor dem Winter. Also, und dann müsst ihr in euch hinein spüren. Wie steht es mit eurer Mitfreude? Wenn ihr wirklich Mitfreude spürt und wenn ihr Frau Winter eure Mitfreude mitteilt, was meint ihr passiert dann? Im Normalfall, wenn eure Mitfreude authentisch ist, dann wird Frau Winter sofort aufspringen und hinter der Referatsleiterin hinterherrennen, um euch ins rechte Licht zu rücken. Das ist so ein typischer Fall von eine wahre Liebe produziert automatisch die nächste. Und das kann dann sich wie so eine Kaskade fortbewegen. Also wahre Liebe kann viele Kinder bekommen, wenn sie authentisch ist. Es gibt natürlich auch noch andere Schwierigkeitsstufen. Ich sag mal Schwierigkeitsstufe 3, aber die könnt ihr euch, glaube ich, leicht selbst vorstellen. Euer ärgster Feind bekommt oder erreicht genau das, was eigentlich euch zusteht, also völlig ungerechtfertigt. Und dann sollt ihr mit Freude üben. Schwierig, schwierig. Das klingt erstmal sehr schwer, aber ihr müsst darauf achten. Es gibt auch Situationen, da sind die Personen, die uns am nächsten stehen, unsere ärgsten Feinde. Natürlich nicht real, aber gefühlsmäßig. Das gibt es. Und gerade weil sie uns so nahe stehen, gehen unsere Gefühle da am höchsten. Also wenn ihr eurer liebsten Person irgendwann einmal kurzfristig nicht mal den Schmutz unter den Fingernageln gönnt, dann übt OPK, also Unvoreingenommenheit, in Hinsicht auf eure eigene Person und nehmt dieses hässliche Neid- oder Eifersuchtsgefühl einfach nur wahr und macht euch nicht noch zusätzlich rund dafür. Neid und Eifersucht sind hässliche Gefühle, die einen runterziehen. Da müsst ihr euch nicht noch zusätzlich geißeln. Übt also neben Unvoreingenommenheit auch noch liebevolle Güte euch selbst gegenüber. Das zu den Schwierigkeitsgraden. Und ich sagte am Anfang, dass Mitfreude immer auf etwas außerhalb von uns bezogen ist, auf ein Objekt außerhalb von uns. Das ist richtig, kann aber sehr leicht missverstanden werden. Und deswegen hat Thich Nhat Hanh den Begriff Freude gewählt, um das zu übersetzen. Er will damit deutlich machen, dass wir uns zwar mit einem Objekt außerhalb von uns freuen, aber dass echte Mitfreude keine Subjekt-Objekt-Spaltung ist. Das ist nicht die Spaltung von da draußen hat jemand was Gutes erlebt und ich freue mich, sondern wir freuen uns auf der gleichen Ebene wie die andere Person. Wir sind nicht getrennt in unserer Freude. Um diese Verwirrung, wenn man allein den Begriff Mitfreude wählt, zu vermeiden, sagt Thich Nhat Hanh Freude. Wir freuen uns, weil sich jemand anders freut. Also Mitfreude ist sicher nicht der einfachste Aspekt der wahren Liebe, aber auch die anderen Aspekte haben es in sich. Eben hatte ich ja schon Upekkha erwähnt, also Unvoreingenommenheit, so wie Thich Nhat Hanh sagt. Normalerweise wird es mit Gleichmut übersetzt, aber ich finde Unvoreingenommenheit wunderbar. Denn Gleichmut kann leicht leeres Gerede sein oder Gleichgültigkeit, wenn wir nicht unvoreingenommen allen fühlenden Wesen gegenüber sind. Unvoreingenommenheit ist unersetzlich für Gleichmut und auch für wahre Liebe. Und wir können Unvoreingenommenheit wunderbar mit einem Dreisatz üben. Also nicht diesem mathematischen Dreisatz, sondern mit der Formel zurücktreten, das Ganze sehen, nicht bewerten. Wenn uns also etwas in die Quere kommt, das unsere Gleichmut strapaziert, dann dreimal tief durchatmen und dadurch innerlich zurücktreten, dann das Ganze sehen, also die Froschperspektive, seine eigene Froschperspektive zu verlassen und die Situation aus der Distanz zu betrachten und dann wahrzunehmen, wie die Bewertungsgedanken durch unseren Kopf zischen, aber nicht darauf einsteigen. Analysieren schon, aber nicht bewerten. Unvoreingenommen bleiben. Einen friedvollen und gesunden Geist behalten, soweit es euch möglich ist. Und dazu habe ich auch eine Geschichte aus meinem Berufsleben. Das ist schon viele Jahre her. Meine Chefin wurde krank für länger, mehr als 6 Monate. Und ich übernahm die Leitung des Dienstes, unseres Dienstes, weil ich trotz meiner jungen Jahre der Dienstälteste war. Zwar viel jünger als zum Beispiel der Personalratsvorsitzende, aber der kam aus einem anderen Dienststelle. Wir waren zusammengelegt worden. Montag übernahm ich den Schuppen und am Mittwoch bekam ich ein Schreiben vom Personalratsvorsitzenden, mit dem ich als Verdi-Mitglied vorher eng im Vertrauensleutekörper der Gewerkschaft zusammengearbeitet hatte. Und in dem Schreiben hieß es: Werden wir eine Entscheidung durch das Verwaltungsgericht Bremen herbeiführen, um unser berechtigtes Anliegen durchzusetzen? Offensichtlich hatte ich da irgendeinen mir bis dato unbekannten Paragraphen im Personalvertretungsgesetz übersehen. Ich habe dann 3-mal tief durchgeatmet, also um ehrlich zu sein, ich glaube 20 Mal oder so. Und dann habe ich tatsächlich recht unvoreingenommen die ganze Sache betrachtet. Ich habe analysiert und habe gemerkt, das hat mit meiner Person gar nichts zu tun. Das geht gar nicht gegen mich, sondern das gehört in diese Kategorie Machtkampf. da kommt ein Neuer und jetzt muss mal hier klar Schiff gemacht werden, wer jetzt irgendwas zu sagen hat. So. Und dann bin ich eine Etage tiefer gegangen und habe ihn zusammengebrüllt. Kannst du das, ich möchte das jetzt nicht machen, dann würde mein Mikrofon hier kollabieren. Kannst du nicht einfach hochkommen und mir das persönlich sagen, anstatt so ein Schreiben zu schicken? Also Scheiße wollte ich sagen, aber statt so ein scheiß Schreiben zu schicken. Und ich habe das so laut gebrüllt, dass die Kollegen in den Nebenbüros meine Ansage deutlich verstehen konnten. Das traut man mir nicht leicht zu. Und es ist auch nicht unbedingt zu empfehlen, sondern das Gegenteil. Man kann sagen, fast immer ist es falsch, so rumzubrüllen. Fast immer. Hier war es offensichtlich genau das Richtige. Kommt vor. Der Personalratsvorsitzende zog sein Schreiben zurück und ich hatte die nächsten Monate überhaupt keine Schwierigkeiten mehr. Alles war geklärt. Und was ich euch damit sagen will, nicht, dass ihr rumbrüllen sollt, sondern Opeka macht euch nicht zu einem windelweichen Softie, im Gegenteil. Und das gilt generell für alle Aspekte der wahren Liebe. Die wahre Liebe ist nicht süßlich lieb, sondern offen, offen für das, was da ist, unvoreingenommen. Und wenn es die Situation erfordert, dann kann wahre Liebe auch hart und kompromisslos sein. Aber wenn ihr genau aufgepasst habt, dann fehlt noch eine Komponente von wahrer Liebe, nämlich Karuna, also Mitgefühl. Karuna hat eine starke Ähnlichkeit mit Mitleid. Das kennen wir ja auch aus dem christlichen Bereich, Mitleid. Weil wir uns auf einer bestimmten Ebene nicht getrennt von der leidenden Person fühlen, können wir ihr Leid nachempfinden. Wie bei der Mitfreude steht hier diese Wesensgleichheit, dieses Übersteigen von ich hier und du da im Vordergrund. Die ist absolut notwendig dafür. Karuna hat aber auch gleichzeitig den Aspekt des tätigen Mitgefühls. Deswegen hat die Symbolfigur für Karuna, die Bodhisattva Avalokiteshvara, die hat viele Hände, oft 30 oder mehr. Und wenn wir Karuna praktizieren, dann leiden wir nicht nur mit, sondern helfen auch. Deswegen die 30 Hände. Allerdings nicht mit einer vordergründigen Geschäftigkeit, so ein Rumgewirble, sondern auf der Basis des Einfühlens. Was braucht die andere Person eigentlich wirklich? Und deswegen hat Avalokiteshvara in jeder Hand auch ein Auge, damit sie sehen kann, was die Person braucht. Und meine Erfahrung als Arzt ist, als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, oft will eine schwerkranke oder sterbende Person gar nicht, dass wir so viel Getüdel um sie machen. Oft möchte sie, dass wir einfach nur da sind. Unser Karuna ist dann einfach da sein. Vielleicht die Hand halten. Aber das muss nicht nur im Krankenhaus so sein. Wir können Karuna überall empfinden und auch praktizieren. Es braucht keine Patienten dafür. Auch eine Kohlmeise kann Karuna bei uns auslösen. Allerdings hatte ich neulich die Situation, eine Kohlmeise hatte einen offensichtlich völlig zerfetzten Flügel. Dann muss Karuna sich mit Opeka verbinden und zu dem Schluss kommen, wir können nichts tun. Denn das Einzige, was wir tun könnten, wäre die Kohlmeise zu töten, damit die Katze sie nicht als Spielball benutzen kann. Mehr können wir nicht tun. Mitgefühl muss eben auch mit Verstand erfolgen. Sie kann uns überfordern, das Mitgefühl. Das kennt ihr alle von den hilflosen Helfern. Und ich habe da im privaten Bereich ein ganz schönes Beispiel von einem Freund bekommen. Das ist auch schon viele Jahre zurück. Meine Frau und ich wollten umziehen und ich habe ihn gefragt, ob er helfen kann. Dann hat er gesagt, ja, aber nicht mehr als 3 Stunden. Ich habe zuerst gedacht, hä? Nicht mehr als 3 Stunden, Umzug ist länger. Ja, aber dann kann man ja einteilen, habe ich überlegt. Und ich habe mir das gemerkt. Nur so viel Karuna, wie wir wirklich geben können. Dann ist es echte Karuna. Das andere überfordert uns. Dann geht es wieder mit der Selbstliebe, bla, das funktioniert nicht. Also, nur 3 Stunden Hilfe, aber dann wirklich Hilfe. Also, zur wahren Liebe gehört immer auch viel Verstand dazu. Oder sagen wir mal, wahrnehmen von seinen eigenen Bedürfnissen. Ohne Selbstliebe geht sie Kopfheister, die wahre Liebe. Und insgesamt zur wahren Liebe möchte ich noch etwas sagen. Wir hatten ja schon das mit dem Anhaften und mit dem Haben und Sein. Und tatsächlich ist das ein Problem natürlich, dass wir bei der Liebe zu sehr ins Haben verfallen können. Und trotzdem behaupte ich, dass wir Buddhisten manchmal diese Anhaftungen zu sehr in den Vordergrund schieben. Es ist zwar so, dass wir als Kind ein Ich entwickeln müssen und auch dann irgendwann entwickeln. Und dass wir dann sofort diesen Dualismus haben. Ich hier und da die Umwelt. Wir alle wissen, dass dieses Ich sehr wichtig ist für die Entwicklung eines stabilen Selbstes und für jedes Kind wichtig ist. Aber natürlich entsteht ganz schnell auch dann Leiden. Weil unser Ich, das wir nun gerade als Kleinkind entwickelt haben, auch sehr schnell dann vielleicht am selben Abend schon auf Leiden stößt, nämlich auf Widrigkeiten, nämlich wenn der Papa dann sagt, so, du bist müde. Und das Kind meint, oder sich sicher ist, dass es überhaupt nicht müde ist. Wir wissen, das ist genau das Gegenteil. Aber dann ist Papa einfach scheiße. Und auch im Erwachsenenleben neigen wir dazu, Schwierigkeiten, auf die wir ja tagtäglich stoßen, gerne auf die Du's zu projizieren, die uns gegenüberstehen. Ja, leiden durch Ich und Du. Aber dieser Dualismus, Ich und Du, hat natürlich auch was Schönes. Kann was Schönes haben, wenn sie sich ineinander verlieben. Auch wenn ich anfangs gesagt habe, und es natürlich immer dazu gehört, Liebe zweier Liebenden ist am Anfang immer aus der Ich-Perspektive. Zwangsläufig. Sie entsteht aus der Ich-Perspektive. Anhaftung haben wollen. Aber dann sehnt sie sich doch im Regelfall danach, die Zweiheit zu überwinden und in der Vereinigung die große Liebe der Einheit zu werden. Diese große Liebe entspringt dann nicht mehr dem Ich. Statt Ich-Liebe könnte es dann heißen, es liebt. Ist das nun unwahre oder wahre Liebe? Ist das Anhaftung oder wie? Jede Art von Liebe, auch die leidenschaftliche Liebe, bietet also die Chance, unsere Anhaftungen wenigstens vorübergehend zu überwinden. Das ist dieses Es liebt. Und das ist ein Segen, wenn wir das spüren. Das kann in jedem Alter und in jeder noch so unscheinbaren Situation entstehen. Das kennt ihr alle. Immer so kleine Momente, wo das entstehen kann. Es liebt. Ihr seid gar nicht mehr ich, sondern es liebt. Manche können das, ich sage mal, jeder Mensch kann das erleben und erlebt es auch. Manche können das, diese Es-Liebe, nur in extremen Zuständen erleben. Also zum Beispiel, wenn ein Kind geboren wird, das ist manchmal schwer, sagen wir, selbst für den hartgesottesten Egozentriker schwer, da nicht seine Ich-Liebe zu überwinden und eine Es-Liebe zu empfinden. Manchmal geht es auch, wenn ein Mensch in seinen letzten Atemzügen ist und wir ihn begleiten. Oder auch bei unseren eigenen todesnahen Momenten. Es gibt ja diese Berichte über Nahtod. Das sind eigentlich auch diese typischen Berichte, wo Leute auf einmal in so eine Es-Liebt-Situation kommen. Es kann natürlich auch bei der sexuellen Vereinigung entstehen. Natürlich ist es so, wenn wir in diesem Es-Liebt sind, dann geht es doch immer oder sehr, sehr schnell passiert es, dass Anhaftungen erzeugt werden. Ich will mehr von diesem Gefühl. Ich will, dass es immer so ist. Es geht zu Ende. Wie kann ich es bloß festhalten? Und genau dann kommt schon einige Stunden später kommt ein Genervtsein. Warum muss er seinen Rasierschaum immer überall verteilen oder ähnliches? Ihr könnt euch das ausmalen. Und trotzdem frage ich mich, wie das die buddhistische Lehrerin Marie Mannschatz auch tut, und jetzt zitiere ich, kann es denn Liebesbeziehungen ohne Anhaftung geben? Kann das sein? Müssen wir nicht anhaften auf der einen Seite und sich einlassen auf der anderen Seite deutlicher unterscheiden? Jedes tiefe, intime Einlassen bringt doch Abhängigkeiten mit sich. Wir machen uns verletzbar. Verlangen und Hassgefühle werden angeregt. Buddha lehrt, dass Liebe niemals in Hass umschlägt. Dass nur Anhaftung sich in Hass verwandeln kann. Da gibt es genügend Zitate zu. Jetzt wieder Marie Mannschatz. Bei genauem Hinschauen ist kaum jemand frei von Hass in Beziehungen. Deswegen erscheint es mir, dass Anhaften in Beziehungen nicht zu vermeiden ist. Es ist enthalten in unserer Sehnsucht nach dem geliebten Du, in dem Verlangen nach körperlicher Lust, in der Eifersucht. Ich vermute, dass diejenigen, die grundsätzlich nicht anhaften wollen, gar nicht wagen, sich auf einen anderen Menschen einzulassen. Denn dadurch würden ja Abhängigkeiten offenbar werden. Weiter schreibt Marie Mannschatz, Beziehungen sind ein wunderbares Medium zur Erforschung unseres Bewusstseins. Auf der Grundlage von partnerschaftlicher oder freundschaftlicher Verpflichtung können wir miteinander inneres Wachstum bewirken und einander im Loslassen stärken. Ende des Zitats. Also wir werden auf diesem Weg immer wieder auf Anhaftung treffen. Das merke ich zum Beispiel in meiner Beziehung zu Sue, meiner Ehefrau. Je älter ich werde, desto mehr lasse ich mich auf sie ein. Und das, wo ich dachte, ich hätte mich schon voll auf sie eingelassen. Und ich spüre zugleich auch Angst. Was ist mit mir, wenn sie stirbt? Plötzlich stirbt. Typisches Anzeichen von Anhaften. Was ist mit mir, wenn sie stirbt? Und besonders absurd, weil meine Frau zurzeit quietsch lebendig ist. Auf der anderen Seite entdecke ich immer wieder Situationen, in denen ich meine Frau so sein lassen kann, wie sie im Moment gerade ist. Dann nehmen die Anhaftungen ab. Und es gibt immer noch genug Situationen, wo ich sie immer noch nach meinen Vorstellungen formen will. Die Anhaftung bleibt. So ist das. Aber auch nicht so enge Beziehungen wie im Kollegenkreis oder alle Arten von Freundschaften, die bieten uns unendlich viele Möglichkeiten, uns einzulassen auf unsere Freundschaften. Mit allen denkbaren schönen und schwierigen Gefühlen und mit allen möglichen Anhaftungen. Denn genau dadurch können wir wachsen. Und Jack Kornfield, der hat dazu geschrieben, das ist schön zusammengefasst. Jack Kornfield kennt ihr, ist ein berühmter buddhistischer Lehrer. Die Qualität eines reifen spirituellen Lebens manifestiert sich in der Art der Beziehung. Wir sind immer in Beziehung mit irgendetwas. Reife Spiritualität bedeutet, das Leben als Bezogenheit zu erfahren. Nichts lässt sich aus unserem spirituellen Leben ausschließen. Leben ist, das sage ich jetzt, Leben ist Liebe. Und wer in irgendeiner Art und Weise liebt, geht das Risiko ein, anzuhaften. Das Risiko eingehen, anzuhaften. Und immer wenn wir wahrnehmen, dass es liebt, dass es durch uns hindurch liebt, spüren wir wahre Liebe. Wahre Liebe ist also sehr schön, aber auch komplex. Und sie verlangt unabdingbar unsere tiefe Einsicht in das, was Thich Nhat Hanh Intersein nennt. Und ich als tiefe Einsicht in die Wesensgleichheit aller fühlenden Wesen bezeichnen möchte. Das klingt jetzt abstrakt, aber es ist ganz konkret und es wird praktiziert. Gerade Anfang des Jahres las ich von einer Mutter in den USA, deren Tochter ermordet worden war und die sich dann nach einiger Zeit aus eigenem Antrieb mit dem Mörder ihrer Tochter in Verbindung gesetzt hatte. Und die haben mehrere Gespräche im Gefängnis geführt und sie hat sich ausgesöhnt mit dem Mörder ihrer Tochter. Sowas ist nur möglich mit der Einsicht ins Intersein, mit der Einsicht in die Wesensgleichheit, prinzipielle Wesensgleichheit aller fühlenden Wesen. Das heißt ja nicht, dass sie gesagt hat, das war toll, was du gemacht hast. Nein, darum geht es gar nicht, sondern es geht um dieses sich aussöhnen, diese Wesensgleichheit zu spüren. Thich Nhat Hanh hat dazu das Gedicht geschrieben, bitte rufe mich bei meinem wahren Namen, wobei er mit dem wahren Namen natürlich unsere Buddha-Natur meint. Ich habe nur einen Auszug aus dem Gedicht. Ihr kennt es und trotzdem ist es genau das, worum es geht hier. Ich bin das Kind in Uganda. Nur Haut und Knochen, meine Beine dünn wie Bambus stecken. Und ich bin der Waffenhändler, der tödliches Kampfgerät nach Uganda verkauft. Ich bin das 12-jährige Mädchen, Flüchtling in einem kleinen Boot, die sich nach der Vergewaltigung durch einen Seeräuber ins Meer stürzt. Und ich bin der Seeräuber. Mein Herz noch nicht imstande zu sehen und zu lieben. Und etwas später im Gedicht schreibt er dann, meine Freude ist wie der Frühling, so warm, dass Blüten in allen Lebensbezirken blühen. Mein Schmerz ist wie ein Tränenstrom, so voll, dass alle vier Meere sich füllen. Bitte rufe mich bei meinem wahren Namen, damit ich all mein Weinen und Lachen zugleich hören kann, damit ich sehen kann, meine Freude, mein Schmerz sind eins. Bitte ruf mich bei meinem wahren Namen, damit ich erwache und die Tür meines Herzens offen bleibt, die Tür des Mitgefühls.